glaube, dass die Frage aller Fragen, die im Moment eigentlich besteht, ist die Frage nach der Wahrheit. Wenn man unsere demokratischen Republiken anschaut, und da ist die Schweiz ganz vorne mit der Demokratie. Die Demokratie sucht den Konsens. Demokratie fragt nicht nach Wahrheit. Demokratie sucht den Konsens. Und die Schweiz ist ein neutrales Land. Die Schweiz fragt nicht nach der Wahrheit. Die Schweiz fragt nach Neutralität. Es muss ein Konsens gefunden werden. Meinung A, gelb ist gelb, und Meinung B, gelb ist blau, passt doch zusammen. Es passt doch zusammen. Man sucht einen Konsens. Und die Philosophie, die hat die Wahrheitsfrage komplett beendet. Jean-Paul Sartre, gestorben 1980, war einer der philosophischen Köpfe in Europa. Der hat gesagt, dass Wahrheit muss völlig von Freiheit getrennt werden. Also die Wahrheitsfrage, oder besser gesagt Freiheit, hat nichts mehr mit Wahrheit hat gar nichts mehr mit Freiheit zu tun. Man geht her und sagt, Jean-Paul Sartre hat gesagt, es gibt gar keine Wahrheit und die Freiheit hat keine Richtung und kein Maß. Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph, sagte, alles ist Interpretation. Es gibt keine Tatsachen. Es gibt keine Tatsachen. Gelb ist das neue Rot. Oder blau ist das neue Grün. Und demokratische Staaten, also ich komme auch aus einem demokratischen Staat, ich liebe die Schweiz, aber Demokratie sucht den Konsens. Und Wahrheit ist nie eine Frage der Mehrheit. Wenn Wahrheit eine Frage der Mehrheit wäre, dann wäre der Holocaust und die Shoah in Israel und die Verfolgung und die Vergasung der Juden nämlich richtig gewesen. Weil ganz Europa, über Russland, Europa, Polen, gab es überall Pogrome, raus mit den Juden. Also wenn Wahrheit eine Frage der Mehrheit wäre, wäre ganz viel auf dieser Welt richtig. Dann wäre Abtreibung richtig, weil die Mehrheit hat in der Schweiz abgestimmt, wir sind für Abtreibung. Wahrheit ist nie eine Frage der Mehrheit gewesen. Unsere demokratischen Systeme legen uns das aber in den Kopf. Wahrheit ist das, was die Mehrheit sagt. Es gab mal einen Propheten, der hat Jeremia geheißen. Alle anderen Propheten im Land haben Friede, 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 Friede gerufen. Er hat gesagt, da ist kein Friede. Er wurde als Sturkopf, als Phantast, als hartnäckiger Gegner des Volkes beschimpft, wurde in eine Grube reingeschmissen, hat ein Joch tragen müssen, wurde nackt sogar in eine Grube reingeschmissen, weil er Wahrheit ausgesprochen hat. Das trifft vielleicht wirklich unser demokratisches Grundverständnis, aber Wahrheit ist keine Frage der Mehrheit. Es war es noch nie und wird es auch nie sein. Friedrich Nietzsche ging sogar noch weiter und hat gesagt, eigentlich zählt nur eins, Lüge und Manipulation. Und der Mensch ist so dumm, dass er lieber den Lügen und der Manipulation glaubt, wie nach der Wahrheit zu fragen, weil Wahrheit ist unangenehm. Siehe Jeremia, siehe Jesaja, siehe Jesus Christus. Man geht praktisch her und sagt, also da gibt es ein Trampeltier in Amerika, der lügt und manipuliert. Aber das, was er sagt, ist wahr. Und ein ganzes Volk wählt den, weil er lügt und manipuliert, weil eigentlich gar niemand die Wahrheit wissen will. Niemand will die Wahrheit hören, dass eine Mauer nach Mexiko völlig bescheuert ist. Nein, wir wollen eine Mauer nach Mexiko. Lüge und Manipulation. Weil das hier in unserer Gesellschaft zählt. Es gibt keine Tatsachen, es gibt keine Wahrheit und Freiheit ist grenzenlos. Ich darf bestimmen, was ich möchte. Und 2005, es gibt ein paar Gründe, warum ich überhaupt nicht stolz bin, Deutscher zu sein. Überhaupt nicht. Es gibt so zwei, drei Gründe, warum ich so auch ein bisschen Nationalstolz habe. Das ist der Papst gewesen, Josef Ratzinger. war meiner Meinung nach einer der stärksten Päpste. Und der hat 2005, also nicht, weil er ein Deutscher war, aber das ist so ein bisschen Nationalstolz bei mir, Josef Ratzinger hat 2005, kurz bevor er zum Papst gewählt worden ist, eine Predigt in Freiburg gehalten. Und dort hat er das erste Mal, hat er diesen Begriff in den Mund genommen, und zwar die Diktatur des Relativismus. Relativismus, alles ist gleichgültig und das wird uns Menschen diktiert. Es herrscht in Europa eine Diktatur des Relativismus. Und wortwörtlich hat er gesagt, das möchte ich kurz vorlesen, er hat gesagt, einen Moment, einen klaren Glauben nach dem Credo, also nach dem Bekenntnis der Kirche oder nach der Bibel zu haben, wird oft als Fundamentalismus abgestempelt. Wohingegen der Relativismus, das sich vom Windstoß irgendeiner Lehrmeinung hin und her treiben lassen, als die heutzutage einzige zeitgemäße Haltung erscheint. Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt. Wir haben jedoch ein anderes Maß, den Sohn Gottes, den wahren Menschen. Er ist das Maß des wahren Humanismus. Erwachsen ist nicht ein Glaube, der den Wellen der Mode und der letzten Neuheiten folgt. Erwachsen und reif ist ein Glaube, der tief in der Freundschaft mit Christus verwurzelt ist. Diese Freundschaft macht uns offen gegenüber allem, was gut ist, und gibt uns das Kriterium an die Hand, um zwischen wahr und falsch, zwischen Trug und Wahrheit zu unterscheiden. Die tiefe Freundschaft mit Jesus Christus hilft uns Christen zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist, was wahr ist und was Lüge ist. Und das aus den Worten von einem Papst, aus dem Mund von einem Papst. Das hat mich so beeindruckt, und er hat dafür richtig Prügel kassiert. Der ist in den Medien zerrissen worden, der ist in seiner eigenen Kirche wurde er angegriffen, weil er gesagt hat, dieser Relativismus, dieser Pluralismus, dieses alles ist gleichgültig und Ansicht A und Ansicht B und alles ist Interpretation, wie man die Bibel liest, der eine interpretiert das so, der andere interpretiert das so, das ist alles das Gleiche. Und er hat gesagt, nein. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, nein, es gibt Lug und Trug und es gibt Wahrheit. Und mein Thema heute Morgen ist Christ und Toleranz. Und ich habe meine Brille abgenommen, als ich diese Predigt vorbereitet habe, weil ich ja auch Vorurteile hatte gegen diesen Begriff Toleranz. Also habe ich meine Brille abgelegt und habe mich mal eingelesen, was das Wort Toleranz eigentlich bedeutet. Und der Joel hat es vorhin schon aufgegriffen. Ich komme aus der Modebranche. Wenn ihr jetzt in eure Etiketten da hinten reinschauen würdet und da steht 100% Baumwolle, dann ist das eine Lüge. Das sind maximal 95%. Weil in der Modeindustrie sind 5% Schrott und Müll und Dreck und Gummi und Kautschuk und Abfall. Haut man in die Baumwolle rein, das Möhrebröt, rührt das ganze Ding um und verkauft es als 100% Baumwolle. Deswegen riecht auch mein Anzug immer so nach. Also der Anzug, der fängt stinken an. Seit 4 Jahren sollte ich ihn mal in eine Wäscherei bringen, aber das ist ein anderes Thema. Toleranz bedeutet die Abweichung von einer Norm. Also die Sollwert ist ja eigentlich 100% Baumwolle. Der Istwert sind 95% Baumwolle. Ich habe als Industriemechaniker gearbeitet, genau da waren es dann die Mühe, die Tausendstel und die Hundertstel. Und eine Halle nebendran waren die Stahlbauer. Die hatten dann so riesen Schraubenschlüssel, die hatten dann so Zentimeter und Meter Toleranz. Also Meter vielleicht nicht, wenn man eine Brücke baut, aber vielleicht so Zentimeter Toleranz. Wir haben Oberflächen bearbeiten müssen, so Kugellager mit Tausendstel Toleranz. Also da ist der Sollwert und der Istwert ganz nah beieinander gewesen. Und dann gibt es wirklich auch Produkte oder Lebenssituationen, wo es wo Toleranz dehnbar ist, wie bei dieser Mauer. Da wäre es echt clever gewesen, wenn da irgendwie so ein Gummiding gewesen wäre und nicht ein stahlharter Betonklotz. Ich möchte heute Morgen versuchen, drei Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, was bedeutet eigentlich der Begriff Toleranz? Die zweite Frage wird sein, wie messe ich denn oder ist Toleranz eigentlich messbar? Gibt es ein Kriterium, wie ich Toleranz messen kann? Und die dritte Frage wird sein, ist Gott eigentlich tolerant gewesen oder ist Jesus ein toleranter Gott gewesen? Nochmal zurück. Das Credo, das Bekenntnis der Postmoderne, in der wir heute leben, ist, alles ist relativ. Und dieser Satz ist zu 100% richtig, weil da ist nämlich auch dieser Satz relativ. Also wenn jemand zu mir sagt, alles ist relativ, dann sage ich ja, Amen, dann ist auch der Satz relativ. Also dieses Denken, dass alles relativ ist, relativiert sich eigentlich von selber. Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Alles ist relativ, ja, ich gebe dir 100% recht, dann ist auch der Satz, alles ist relativ, relativ. Das einfach mal, wenn wir mit so Menschen in Kontakt sind, die diese Brille aufhaben, dass es keine Wahrheiten und keine Tatsachen gibt. Tatsache ist zum Beispiel, wenn ich nicht atme, dann sterbe ich. Sag das mal ihm. Sag das mal im Nietzsche. Hey Markus, du spinnst ja. Das ist nur Interpretation. Tatsache ist, wenn ich kein Wasser trinke, dann verdurste ich. Markus, du spinnst ja. Das ist nur eine Sache der Anschauung. Also es gibt Tatsachen auf dieser Welt. Und die sind auch unwiderruflich. Wir haben gerade eben von der Allmacht Gottes in der Schöpfung gesungen. Es gibt zum Beispiel die Erdanziehungskraft. Wenn die nicht bestehen würde, würde ich jetzt da oben an der Decke fliegen. Und das Klavier wird irgendwo da hinten rumfliegen. Also es gibt Tatsachen auf dieser Welt, die wahr sind. Und es ist ein Fundament, an das wir glauben dürfen. Alles ist relativer Blödsinn. Das ist meine Meinung, aber natürlich, ich interpretiere natürlich nur. Ich darf ja nicht sagen, dass das Blödsinn ist, weil es ist ja alles relativ. Also, die erste Frage, was bedeutet Toleranz? Toleranz ist ein Wort, das eigentlich aus dem Lateinischen kommt und heißt tolerare. Und tolerare heißt eigentlich Leid tragen, etwas mittragen, sich unter ein Joch stellen. Man legt die Last des anderen auf sein Kreuz oder trägt das Kreuz. Tolerare, lateinisch. Und in der Septuaginta, in der Vulgata. Die Vulgata ist die lateinische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes. Wenn man die Vulgata lesen würde, würde man dort dieses Wort tolerare finden. Und auch das Neue Testament gibt es teilweise ins Lateinische übersetzt. Und da gibt es zum Beispiel die Stelle 1. Korinther 13. Da heißt es, die Liebe trägt alles. Die Liebe toleriert alles, könnte man auch einsetzen. Die Liebe erträgt alles. Dann gibt es noch Epheser 4, Vers 7, wo es heißt, Epheser 4, Vers 2, da heißt es, dass einer den anderen ertragen soll. Da könnte man auch tolerieren einsetzen. Toleriert, tragt einander, nehmt Anteil aneinander. Und ich glaube, dass die Bibel an etlichen Stellen und dass Jesus Christus an etlichen Stellen wirklich von uns verlangt, tolerant zu sein. Und zwar tolerant in dem Sinn, dass ich dich ertrage. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Schleitheimer haben mich ertragen müssen, 5 Jahre lang. Ertragt einander in Liebe. Tolerare. Das heißt nicht, dass ich alles für wahr halten muss, aber ich trage den anderen. Beim Joel wird es ein bisschen schwieriger, ihn zu tragen, aber es ist ja jetzt auch nicht wortwörtlich gemeint. Genau. Dann habe ich etwas gefunden, und zwar die UNESCO hat 1995 ein dreiseitiges Papier rausgebracht zum Thema Toleranz. Und dieses Papier wurde seitdem auch nicht mehr überarbeitet. Es gibt von der UNESCO kein neueres Papier zum Thema Toleranz. Und sie beschreiben Toleranz so. Toleranz heißt Respekt, Akzeptanz und Anerkennung der Kulturen unserer Welt, unserer Ausdrucksformen und Gestaltungsweisen, unseres Menschseins in all ihrem Reichtum und ihrer Vielfalt. Das könnte Paulus sagen. Der Leib hat viele Glieder. Der Leib hat Vielfalt. Glauben ist vielfältig. Das könnte Paulus sagen. Offenheit, Kommunikation, Freiheit des Denkens, Gewissensfreiheit und Glaubensfreiheit. Das könnte auch Paulus schreiben. Er hatte Gewissensfreiheit. Er hat gesagt, Leute, prüft alles und das Gute behaltet. Harmonie über Unterschiede hinweg. Das ist auch wieder biblisches Denken. Einheit in Vielfalt. Wir haben ganz andere Meinungen, wie ein Gottesdienst auszuschauen hat. Aber wir harmonieren miteinander. Wir tragen einander. Ist eine Haltung, also Toleranz ist eine Haltung, die den Kult des Krieges durch eine Kultur des Friedens überwindet. Wow. Toleranz ist nicht gleichbedeutend mit Nachgeben, Herablassung oder Nachsicht. Das schreibt die UNESCO 1995. Toleranz bedeutet nicht, dass ich meine Überzeugungen aufgeben muss. Wahre Toleranz kann erst entstehen, wenn ich einen Standpunkt habe. Dann kann ich erst dich tolerieren. Sonst bin ich ja ein Fähnlein im Wind, wenn ich keine eigene Meinung habe. Toleranz, keine Tolerierung sozialen Unrechts, noch die Aufgabe oder Schwächung der eigenen Überzeugungen. Und Toleranz, Freiheit der Wahl seiner Überzeugungen, aber auch gleichzeitig die Anerkennung der gleichen Wahlfreiheit für die anderen. Auch das bedeutet nicht, dass wenn jetzt meinetwegen der Jonas irgendwas ganz Komisches machen würde, dass ich das für wahr und für gut halten muss. Aber ich muss anerkennen, dass er als Gottes Geschöpf, und das hat jeder von uns, jeder Mensch von uns, egal ob ich Christ bin oder kein Christ bin, hat die Möglichkeit von Gott bekommen zu wählen. Und Gott in seiner Freiheit hat zum Beispiel dem Andi ein gutes Kommunikationsverständnis geschenkt. Der Andi kann gut schnorren. Ich kann auch gut schnorren. Das ist eine Begabung von mir. Der Jonas kann mega gut Klavier spielen. Ich bin jedes Mal überrascht, wie gut der das kann, der junge Mann. Und seine Frau kann wunderschön Geige spielen. Jetzt kann ich mich daran ärgern. Warum spielt der nicht meine Lieblingslieder? Warum schnurrt der Andi immer so viel? Und der Markus noch viel mehr. Oder ich kann hergehen und sagen, Gott hat in seiner Freiheit dem Andi und dem Markus Begabungen geschenkt. Und die habe ich zu tolerieren. Im Sinn von zu tragen. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren Pastor, ungefähr seit 10 Jahren Pastor und ungefähr seit 15, 16 Jahren Christ. Und die niederschlagende Erkenntnis meines Christseins ist, dass 80% aller Christen, mich eingeschlossen, die ich kennengelernt habe, absolut intolerante Menschen sind. Absolut intolerante Menschen sind. Wer nicht so betet wie ich, der wird bestenfalls krumm angeschaut. Wer nicht so angezogen ist wie ich und kommt in die Gemeinde rein mit 4 Ohrringen, raucht vor dem Gottesdienst noch eine und trinkt ein Bier, der gehört nicht in diese Gemeinschaft. Wer nicht denselben Musikgeschmack hat wie ich, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wir Christen sind absolut intolerante Menschen, wenn es um Nebensächlichkeiten geht. Bei den großen Wahrheiten der Bibel, da legen wir den Schleier der Unkenntnis drüber. Ehebruch, kein Thema in der Gemeinde. Geiz, kein Thema in der Gemeinde. Machtmissbrauch, da schweigt man sich zu Tode in unseren Gemeinden. Ethisch-moralische Werte, die uns derjenige gegeben hat, der die Wahrheit ist, Jesus Christus, die werden in unseren Gemeinden teilweise unter den Tisch des Abendmahls gekehrt. Weil da gehört sie auch hin, anstatt auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob das, also ich will niemanden von euch irgendwie zu nahe treten. Aber ich glaube, dass wir alle in Sachen Toleranz noch ganz, ganz viel lernen können. Und zwar im Sinn von, ich achte die Vielfalt anderer Menschen. Ich achte die Gaben anderer Menschen, die Gott in seiner Freiheit diesen Menschen aufs Herz gelegt hat. Und es hat mich irgendwie, also mich hat das sehr, sehr, sehr bewegt, dass wir Christen total intolerant eigentlich sind. Dickköpfige, verbohrte, auf ihre Traditionen behaftete Menschen. Und das tut mir weh. Ich hatte in Dübendorf, ich wohne seit 10 Tagen in Dübendorf und da kam, ich sage immer Heimatschutz, aber das stimmt nicht. Das ist der Denkmalschutz war bei mir im Haus. Und da war eine Frau und ich habe ihr einen Kaffee angeboten und ich war nett wie immer, charmant. Habe ihr einen Kaffee angeboten, habe mit ihr ein wenig geschnurrt und so und dann hat sie irgendwie mitbekommen, dass in den Räumen gerade ein Deutschkurs ist. Und dann hat sie gesagt, wow, ein Deutschkurs in der Gemeinde und so. Dann habe ich gesagt, ja, Gemeinde ist doch für alle da. Ist doch schlimm, wenn Gemeinde nur für uns da wäre. Und Glaube und Jesus ist doch für alle da, habe ich dieser Frau gesagt. Dann sagt die Frau zu mir, sie hat es gibt so eine Dorfchronik in Dübendorf. Und da wurde auch beschrieben, wann, wie, was in der Krischona umgebaut worden ist. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie gelesen hat, dass vor 50 Jahren, wenn jemand in einen Fußballverein gegangen ist, wurde er aus der Gemeinde ausgeschlossen. Das hat sie mir erzählt. Und ich war vor ihr gestanden und dachte mir, wie soll ich der Frau jetzt erklären, dass Jesus ganz anders ist wie Kirche? Dass Jesus Reich Gottes gepredigt hat und gekommen ist leider die Kirche. Wie soll ich das der Frau erklären? Ich habe ihr einen Kaffee angeboten und gesagt, setzen Sie sich hin und kommen Sie zu mir in den Gottesdienst. Aber versteht ihr, was ich meine? Das macht mich traurig und ich glaube auch, dass das Gott traurig macht, wie intolerant wir miteinander umgehen. Die zweite Frage war, gibt's dann eine Messlatte für Toleranz? Also wie messe ich denn dann Toleranz? Also wie weit darf ich denn mittragen? Wie weit soll ich mittragen? Und wo muss ich vielleicht jemanden nicht ertragen, sondern begraben? Ich glaube, dass Wahrheit ist die Messlatte von Toleranz. Und Wahrheit erfordert nicht immer und oft genug keinen Konsens. Wahrheit erfordert nicht immer einen Konsens, weil sonst alles relativ ist. Und für Wahrheit eingestehen, das kostet einem das Leben. Die Geschichte, Jesus wird vor Pilatus geführt und wird verhört von Pilatus. Und der Pilatus fragt Jesus, wer er ist. Und Jesus antwortet, ich bin ein König. Und ich bin gekommen, ich bin in diese Welt gesandt worden, um von der Wahrheit zu zeugen. Jetzt wollt ihr mich töten, sagt Jesus in Kapitel 8 im Johannesevangelium, ein paar Kapitel vorher. Jetzt wollt ihr mich töten, weil ich von der Wahrheit zeuge. Und Pilatus fragt Jesus, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und Jesus antwortet, ich bin ein König. Ich bin die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Jesus Christus ist Wahrheit. Wie erkenne ich Wahrheit? Papst, ich sage immer Johannes Paul, dabei heißt er Josef Ratzinger, eigentlich Benedikt XVI., hat gesagt, Wahrheit erkenne ich, wenn ich eine tiefe Freundschaft mit Jesus Christus habe. Und diese Erkenntnis, die Christus mir schenkt, die hilft mir zu unterscheiden, was gut und was nicht gut ist. Was falsch ist und was richtig ist. Was wahr ist und was Lug und Trug ist. Es gibt ein Buch, Josef Ratzinger, Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Band 2, kam logischerweise vor Band 1 raus. Es ist einfach so, ist 10 Jahre altes Buch und da gibt es eine geniale Abhandlung, Genau wie dieses Verhör von Jesus und Pilatus, wo es um die Frage der Wahrheit geht, kostet irgendwie 15 Franken oder so, 25 Franken. Dieses Buch lohnt sich zu lesen. Ich interpretiere jetzt mal, dieses Buch ist das beste Buch über Jesus Christus von Nazareth, das es gibt. Da kommt kein evangelikaler Theologe dran und da kommt kein reformierter Theologe dran. Das sagt nicht nur ich, sagt sogar der Robert Rahm hat auch gesagt, das Buch ist, also ist egal, was der Robert Rahm sagt, aber wenn der Robert Rahm sagt, das Buch ist gut, er hat ihm sogar einen Brief geschrieben, dem Papst, hat sich dafür bedankt für das Buch. Es ist wirklich lesenswert. Da gibt es noch Band 1, aber das Band 2 ist vor Band 1 rausgekommen. Genau, unbedingt kaufen und lesen. Da geht es um Wahrheit in diesem Buch. Ich habe diese These hier an die Wand geschrieben. Wahrheit erfordert nicht immer und oft genug keinen Konsens. Wer zu den Menschen auf dieser Erde treu sein will, der muss treu zur Wahrheit stehen, weil nur Wahrheit macht frei. Die Postmoderne sagt zu uns, Wahrheit und Freiheit ist völlig egal. Es gibt gar keine Wahrheit und Freiheit hat keine Grenzen. Wie will der Mensch Freiheit erleben, wenn er keine Wahrheit hat? Die Treue zu den Menschen fordert von uns Christen, dass wir treu zur Wahrheit sind, weil nur Wahrheit macht frei. Stellt euch vor, ich gehe zu einem Arzt und ich habe Krebs. Und der Arzt sagt, nee, Sie haben keinen Krebs. Ist alles in Ordnung, Herr Weißenseel. Wäre doch eine Katastrophe, oder? Und wir Christen sind dieser Arzt, der den Menschen in Liebe und in Wahrheit sagen muss, hey, du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Ich habe ein Problem. Aber da gibt es einen, der das Problem gelöst. Und das ist Jesus Christus. Und es ist nicht egal, ob ich auf dem schmalen oder auf dem breiten Weg in den Himmel kommen, weil der breite Weg hat ein breites Tor. Und der breite Weg und das breite Tor führt eben nicht in den Himmel. Es ist nicht egal, wie wir unsere Jüngerschaft gestalten. Es ist nicht egal, wie wir unser Leben in der Nachfolge gestalten. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal, wie du mit deinem Partner zusammenlebst. Es ist nicht egal, wie du mit deinem Geld umgehst. Es ist nicht egal, wie du über andere Menschen redest und denkst. Es ist nicht egal, weil es einen breiten und einen schmalen Weg gibt. Das ist Jesus Christus. Ist Jesus Christus tolerant? Das Wort Toleranz passt gar nicht zu Jesus. Wahrheit passt zu Jesus. Und Wahrheit ist nicht immer tolerant. Es gibt ein Zitat, das liebe ich. Blaise Pascal, ein alter Glaubensvater, kann man schon fast sagen, der hat gesagt, so wie es ein Verbrechen ist, den Frieden zu zerstören, wo die Wahrheit herrscht, so ist es auch ein Verbrechen, im Frieden zu verharren, wenn man der Wahrheit Gewalt antut. Keineswegs gibt es eine Zeit der Wahrheit und eine Zeit des Irrtums. Er, Christus, sagt nicht, dass er gekommen ist, sowohl die Wahrheit als die Lüge zu bringen. Das hat Blaise Pascal vor, wer ist gut in Mathematik, 367 Jahre, ich bin schlecht in Mathematik. Also vor knapp 400 Jahren hat Blaise Pascal über das Thema Toleranz schon gesprochen. Das Thema ist auch nichts Neues. Aber es gibt Zeiten, in denen wir vermeintlichen Frieden unterbrechen müssen, weil wir sonst Wahrheit vergewaltigen würden. Und dann gibt es Zeiten, wo wir Frieden bewahren müssen, weil Wahrheit herrscht. Und eben Jesus Christus ist nicht gekommen und hat gleichzeitig Irrtum und gleichzeitig Wahrheit gepredigt. Haben wir einen toleranten Gott? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir haben einen wahrhaftigen Gott. Wir haben einen Gott, der Wahrheit ist. Und jetzt habe ich noch eine zweite Buchempfehlung. Das zweitbeste Buch, eigentlich ist das beste Buch. Ich habe das schon dreimal gelesen. Und man sieht es auch, es sind ganz viele so Eselsohren drin. Das kann man in den Kindle nicht reinmachen, so ein Eselsohr. Deswegen kaufe ich mir lieber Bücher. Und Dietrich Bonhoeffer ist einer gewesen, der für die Wahrheit gestorben ist. Und wer wissen will, wie Nachfolge auch im 21. Jahrhundert gelingen kann, dem empfehle ich allerwärmsten dieses Buch. Und er hält eine Predigt. Er hält eine Predigt 3 Tage nach der Machtergreifung von Adolf Hitler. Und er hält eine Predigt über Jeremia. Und dort sagt er etwas. Er sagt, der Siegeszug der Wahrheit und der Gerechtigkeit, der Siegeszug Gottes und seines Evangeliums durch diese Welt schleift hinter dem Siegeswagen die Gebundenen und Gefangenen hinter sich her. Das sind wir. Wir sind die Gebundenen und die Gefangenen. Dass er uns endlich an seinen Siegeswagen bände, dass wir doch, wenn auch gebunden und geschunden, an seinem Siege teil hätten. Damit sagt Bonhoeffer, Wahrheit und Evangelium, der Siegeszug Gottes, der kostet mir was. Ich werde hinter diesen Wagen gebunden. Und er redet über Jeremia in dieser Predigt und er sagt in dieser Predigt, dass Jeremia, Gott wurde zu stark für Jeremia. Gott hat Jeremia überwunden. Und deshalb konnte Jeremia für eine Wahrheit eintreten, die ihm keine Freude bereitet hat. Und mein Gebet ist und meine Hoffnung ist, dass wir in der Haarfarbe und der Menge der Ohrringe und ob jemand einen Schluck Bier trinkt oder nicht, ob jemand eine Krawatte trägt oder nicht, ob jemand eine grüne oder eine rote oder eine gelbe Brille trägt oder ob er gar keine Brille hat und deswegen jeden rumstolpert, ob wir moderne oder weniger moderne Lieder singen, ob wir beim Singen aufstehen, knien oder sitzen, dass wir dort in Jesu Namen Toleranz leben, weil Gott in seiner Freiheit uns Vielfalt geschenkt hat. Aber dort, wo Wahrheit unterdrückt wird, wo es um biblische Grundwahrheiten geht, dass wir dort wieder den Mut finden, aufzustehen und zu sagen, Moment, es gibt Lüge und es gibt Trug und es gibt Wahrheit und ich helfe dir, mein Bruder, die Wahrheit zu finden, weil die Wahrheit wird dich frei machen. Nicht, wenn ich dir sage, hey, du bist in Ordnung, ich bin in Ordnung. Eigentlich müsste ich zum Joel sagen, Joel, du bist völlig kaputt und ich bin völlig kaputt. Du bist nicht in Ordnung, Joel. Ich bin auch nicht. Wir sind kaputte Menschen. Und wenn ich dessen Joel sage, dann kann ich ihm helfen. Wenn ich ihm aber sage, hey Joel, ist alles easy mit dir. Wir sind total in Ordnung und alles ist im grünen Bereich. Damit helfe ich dem Joel nicht. Und ich wünsche mir, und es ist mein Gebet, dass wir den Mut finden, wieder aufzustehen und für Wahrheit zu kämpfen. Ich habe noch 1 Minute, hat der Joel gesagt. Durch ein Augenzwinkeln hat er es mir gerade eben gezeigt. Ja, genau, du darfst über alles predigen, aber nicht über 20 Minuten. Die UNESCO-Erklärung sagt, keine Tolerierung sozialen Ungerechts. Toleranz bedeutet keine Tolerierung sozialen Ungerechts. August Hermann Franke war ein Christ, der hat die ersten Schulen gegründet für arme Menschen. Wichern in Hamburg hat das Raue Haus gegründet. In der Schweiz gab es das auch, das weiß ich. Es gab Christen, die aufgestanden sind und haben gesagt, wir tolerieren kein soziales Unrecht mehr. Wir tolerieren das nicht. Wir wollen Mindestlöhne. Wir wollen, keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie diese komische, jeder verdient dasselbe, deshalb bin ich auch dagegen, weil da gibt es ja die, die gar nichts schaffen und die, die so viel schaffen wie wir drei natürlich. Das wäre ja ungerecht. Aber soziale Ungerechtigkeit tolerieren wir als Christen nicht mehr. Wir stehen auf, wir gründen Schulen, wir bauen Waisenhäuser. Das ist unser Erbe. Spittler hat eine Ausbildung gegründet für Handwerker, damit das Evangelium in die Welt kommt. Und wir, ich hoffe die Behringer nicht und ihr nehmt es mir nicht übel, versammeln uns Sonntag für Sonntag in unseren Kirchen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir die Welt da draußen völlig vergessen haben. Es geht mir darum, dass ich am Sonntagmorgen meine Lieder, meine Gebete, meinen Moderator, dass mir der Sonntagmorgen gefällt. Wir tolerieren keine sozialen Ungerechtigkeiten mehr. Und wir stehen auf, wenn wir das mitbekommen. Wir stehen auf bei Mobbing. Wir stellen uns hin und sagen, wir gehen an die Schulen und verlangen Mobbingbeauftragte, wenn es sein muss, weil wir Christen sind und weil wir die Würde des Menschen achten und respektieren. Und es passiert so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, dass ich oft in meinem Büro sitze und in Tränen ausbreche, weil wir Christen nicht mehr aufstehen. Doch, wenn es 11 Uhr läutet, dann stehe ich auf und gehe nach Hause. Manchmal sogar richtig wütend auf den Prediger oder auf den Moderator oder auf den Lobpreisleiter. Und damit muss Schluss sein in unseren Gemeinden. Ich darf das sagen, ich bin heute das letzte Mal hier. Aber nehmt euch das bitte zu Herzen. Ich sage das auch in Schleitheim und ich sage das auch in Hallau und ich sage das auch in Wilchingen. Und ich sage das auch an meiner neuen Arbeitsstelle, weil ich eines in meinem Leben mittlerweile gelernt habe. Ich kann mir nur in den Spiegel schauen, wenn ich wahrhaftig bleibe. Das heißt nicht, dass ich immer recht habe. Das heißt es überhaupt nicht. Aber ich möchte wahrhaftig vor Gott stehen. Amen.